Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, das kam jetzt überraschend. Ich musste noch schnell mein Stückchen Rittersportschokolade runterschlucken.
Ich habe ja auch noch Schokolade liegen. Ich habe ja vor der Aufnahme gesagt, ich brauche Zucker.
Mhm. Okay.
Ja, nur eine Kleinigkeit gefrühstückt heute. Und sonst ja, ein kleines Stück Schokolade, wie du auch.
Mhm.
Und das muss uns jetzt über den Podcast retten.
Naja, schauen wir mal.
Ja, wir müssen ja alle den Gürtel enge schnallen zurzeit.
Aber kräftig. Ich habe heute gelesen, dass der Deutsche Verband der Schwimmbäder die Temperaturen runterfahren möchte um 2 Grad. Und das soll dann zur kommenden Schwimmbadsaison passieren, weil halt natürlich Heizkosten eingespart werden müssen.
Wo können sie gerne machen, inwieweit die 2 Grad jetzt mich wirklich stören würden, falls ich denn mal im Schwimmbad wäre.
Es kommt immer auf die Außentemperatur an, ne? Also denke ich
ja,
mal.
Ja, okay, auch. Aber mir kommt es in den meisten Schwimmbädern sowieso schon zu kalt vor, ob es dann nochmal 2 Grad kälter ist oder nicht.
Ach so, okay.
Ja, das ist mir dann auch egal.
Ja, ja, und man muss wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass einige größere Schwimmbäder ihr Angebot verkleinern müssen, aufgrund der derzeitigen Energiesituation oder, naja.
Ja, aber gerade, ich bin ja hier jetzt gerade gegen den Trend gestartet. Wir hatten ja auch so die Heizung ein bisschen runtergestellt, aber nach dem Wintereinbruch jetzt gerade wieder, habe ich sie jetzt doch wieder 2 Grad hochgestellt.
Der ist ja heftig gewesen, der Winter.
Ja, komm, wir hatten so Schnee heute Morgen, das war unglaublich, ja.
Aber ich kann mich daran erinnern, zu meiner Jugend- und Kindheitszeit, da waren Schneefälle im März vollkommen normal. Ne? Also das war nichts Besonderes.
Ja, genau. Also meine Frau hat auch gesagt, sie kann sich noch gut daran erinnern, dass sie in ihrer Kindheit auch schon an Ostern Eier im Garten im Schnee gesucht hat. Ja.
So sieht's aus.
Ja. Ne? Also das ist nicht so selten, wie man es vielleicht...
Ja, wir sind es halt nur nicht mehr gewohnt.
Oder so ungewöhnlich, ja, wie man es sich vielleicht vorstellt.
Wir sind es halt nur nicht mehr gewohnt durch den Klimawandel, der ja nun im vollen Gange ist.
Ja, ja, da habe ich auch einen interessanten Bericht gelesen über Sturmfluten in Deutschland und worauf man sich die nächsten Jahre einstellen muss. Mein Gott, was soll man dazu sagen?
Ja, ja, es hilft nichts.
Das hilft nichts. Ja, dann die Immobilienblase soll ja demnächst auch platzen. Alle eine Horrornachricht nach der anderen.
Ja, ja, so ist das.
Das ist unglaublich, ja. Inflationsrate bis 7% jetzt demnächst.
Ab nächste Woche soll es dann nochmal so richtig nach oben gehen, ne?
Ja.
Naja. Dann gehen die Hamsterkäufe los. Also ich weiß ja gar nicht, was die Leute mit den ganzen Hamstern haben. Also die müssen dich ja auch irgendwie unterbringen, die ganzen Tiere.
Ich habe heute wieder so gelacht. Wir waren kurz nochmal, also wir hatten uns noch mit einer sehr guten Freundin getroffen zum Spazierengehen im Schnee mit den Hunden. Und auf dem Rückweg waren wir kurz nochmal einkaufen. Und ich habe so scherzhaft gesagt, wir könnten noch eine Flasche Öl mitnehmen.
Kann man ja immer gebrauchen, ne?
Und das Regal war leer. Ja, ja. Das war komplett leer gefegt und da stand und es hingen noch Zettel dran, ja. Pro Haushalt nur eine Flasche, ja. Ich musste schmunzeln, muss ich ehrlich sagen. Ich musste schmunzeln.
Also bei uns im Supermarkt, da gibt es noch keine Begrenzung für gewisse Artikel. Da ist noch nichts deklariert irgendwie.
Nee?
Nö. Also das.
Also das gerade mit Öl habe ich jetzt schon öfters gesehen bei uns hier in der Region. Allerdings habe ich jetzt schon seit Wochen auch keine Raps- oder Sonnenblumenöl mehr gesehen. Andere Ölsorten okay, aber gerade diese zwei, nichts, keine einzige Flasche, also zu der Zeit, wo ich dann mal einkaufen war. Deswegen fand ich das heute wieder so lustig, dass, wie gesagt, auch wieder nichts da war, komplett leeres Regal. Ja. Und dafür hast du noch Mehl gekriegt.
Ja, Mehl, das ist ja auch... Ja. Sie wollen jetzt auf einmal alle Brot backen, ne? Also seit der Corona-Zeit wollen sie alle Brot backen, ja.
Genau, Brot, ja.
Naja, warum nicht?
Genau.
Gut, dann wollen wir mal in die Sendung einsteigen.
Genug der schlechten Nachricht.
Genug der schlechten Nachricht. Die eine schlechte Nachricht war ja auch, dass Bruce Willis seine aktive Karriere eingestampft hat.
Ja, ja. Also, man hat ja schon seit längerer Zeit gemunkelt, irgendwas stimmt mit Bruce Willis nicht. Mhm. So Demenz stand ja im Raum, mhm. Wo auch manch einer gesagt hat, das würde vielleicht so die Filme erklären, die er die letzte Zeit da abgeliefert hat. Ja, mhm. Und die Razzies hatten ihm ja dafür 8 schlechte Filme in Folge ja auch einen Preis verliehen gehabt, den sie jetzt übrigens wieder zurückgenommen haben aufgrund der Nachrichten über seine Erkrankung. Ja, ist halt scheiße. Ja, wobei ich hätte es an seiner Stelle wahrscheinlich eh nicht gemacht und hätte da versucht, den einen oder anderen Film noch zu machen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so das eigentlich ist, was ich ja machen wollte oder würde. Aber den Check kann man ja noch mitnehmen. Also da habe ich vollstes Verständnis für, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich denke, er braucht sich trotzdem über seine Altersvorsorge keine Gedanken machen.
Ich hoffe es.
Er hat seine Schäfchen im Trocknen, hoffe ich mal, ganz stark.
Ja, wie gesagt, ich hoffe es. Weil gerade so, wenn man sich mal so die Perlen anguckt, die letzten 2 Jahre, da waren ja Perlen jetzt im
negativen Sinne.
Ungefähr so, ja. Da war ja wirklich einiges dabei, was man auch nur als Schrott im Prinzip bezeichnen kann. Mhm. Und wie gesagt, da könnte der Verdacht oder an dem Verdacht wahrscheinlich was dran gewesen sein. Genau weiß man, oder kann er es ja nur wissen, beziehungsweise seine Familie. Aber klar, dass gerade jetzt, wenn es vielleicht ein bisschen fortgeschritten ist oder es sich mehr zeigt oder es vielleicht auch wirklich für ihn nicht mehr geht, dass er dann vor der Kamera steht, ist es natürlich besser, er zieht jetzt wirklich einen Schlussstrich, als dass er, keine Ahnung, sich jetzt...
Als dass er zur peinlichen Figur wird, das ist ja etwas so. Das kann dann halt schnell passieren. Ne?
Genau.
Das ist so. Ja, schade. Aber
trotzdem bleibt, ja, sehr schade. Ja. Weil ich hätte gerne gerade im fortgeschrittenen Alter gern noch so 2-3 Sachen gesehen und auch mal gerne gesehen, was er vielleicht im Alter dann auch noch mal an Neuem ausprobiert hätte. Mhm. Wir werden es halt nicht mehr sehen oder nicht mehr erfahren, ja, was da aus der Ecke kommt. Weil wenn man mal guckt, wie sich ja auch gerade von älteren Schauspielern, sei es jetzt Al Pacino oder sag mal, wie heißt der andere Große?
Robert De Niro.
Robert De Niro, ja, was die ja teilweise im Alter noch für Rollen übernommen haben, beziehungsweise wo sie ja immer noch vor der Kamera stehen und was da kommt, was man früher vielleicht nicht unbedingt jetzt aus der Ecke erwartet hätte. Ja, da wäre bestimmt einiges noch möglich gewesen bei Bruce Willis, ja.
Hm. Ja. Naja. Gut, es sind ja, glaube ich, noch 6 Filme in der Pipeline, die schon abgedreht worden sind, die jetzt nach und nach noch rauskommen, so was ich gehört habe.
Dann hoffen wir, dass noch was Gutes dabei ist.
Ja.
Wäre schön.
Ansonsten behalten wir die guten Filme in positiver Erinnerung.
Das sowieso.
Und können sie immer wieder anschauen.
Das sowieso.
Ja. Ja. Gut. Okay, so viel zu unserem Cinema-Thema heute. Mhm. Wir bräuchten noch einen Außenreporter in Hollywood.
Wenn du mir den Trip bezahlst?
Da müssten wir uns noch aktiver um die Akquise der Sponsoren kümmern. Dann wäre das vielleicht möglich.
Ne? Hollywood Reporter.
Ja, aber da wir ja nicht so akquisemäßig so stark unterwegs sind, wird das knapp bei uns.
So also unter uns Zweien, also so wirklich nach oder in die Staaten zieht es mich momentan auch nicht.
Nein. Ja.
Es ist Greenscreen und dann kann man ja immer noch so machen, als wäre man vor Ort.
Ja, man kann ja noch Soundkulisse einspielen und so, ja.
Ja, genau.
Es gibt ja einen Podcast, die tun jedes Mal so, als ob sie in einem italienischen Restaurant sitzen und haben auch so Hintergrundakustik eingespielt.
Mhm. Könnten wir auch machen, ja, passend zu unserem Café.
Ja, so Kaffeehausgeschichten hätte ich bald gesagt, genau. Ja. Mhm. Ich habe letztens eine schöne Dokumentation über die Wiener Kaffeehauskultur gesehen und das dargereichte Essen. Man sollte sowas nie gucken, wenn man Hunger hat. Es tropfte nur so.
Ja, vor ein paar Tagen saß ich noch in einem.
Ja, okay. Auch nicht schlecht. Gut, aber jetzt lass uns versuchen, technische Themen hier aufzutischen. Genau. Es gibt noch einen kleinen Nachtrag zu unserem letzten Werbepartner Yeelight. Da habe ich zwar gesagt, es gibt ja so tolle Rabattcodes, die existieren auch immer noch und die funktionieren auch immer noch, aber ich habe nicht gesagt, wie lange diese Rabattcodes gültig sind. Und die sind gültig bis zum 1.8.2022.
Ich habe eben schon gedacht, du sagst jetzt 1. April.
Nee. Das hätte ich mir jetzt dann auch verkneifen können. Nein, 1.8.2022. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, 35% Rabatt auf die D2 zu bekommen und 20% Rabatt auf den kompletten Inhalt des Yeelight Shops. Wir verlinken auch nochmal die Webadresse und nochmal in den Shownotes die genauen Codes. Das könnt ihr dann nochmal nachlesen. Gut, das zum Nachtrag. Ja, und jetzt lass uns nochmal an unseren Dauerbrenner-Themen festhalten, der letzten paar Ausgaben sozusagen. Wir halten uns ja stark an Studio-Display und Mac-Studio fest. Ne? Ja.
Woran das wohl liegen mag. Ja.
Weil ich die Dinge halt auch spannend finde, ehrlich gesagt. Ich finde, dass diese beiden Produkte wesentlich spannender als irgendein iPhone oder irgendein iPad. Ich glaube, ich habe auch mehr Verbindung zu Macs als zu iOS-Devices, muss ich ganz ehrlich zugeben. Naja, gut, jetzt hat iFixit auch das Ding auseinandergenommen. Und im Endeffekt bekommt man ganz schön viel Hardware für das Geld, ne? Kann man so sagen, oder?
Bis auf eine Antenne ist ja im Prinzip alles drin, ne?
Ja, das Interessante war, sie haben dann zwei Geräte aufgemacht und haben sie nebeneinander gestellt. Das bedeutet, sie haben einmal ein iMac 24 Zoll aufgemacht und das Thunderbolt-Display. Nein, das Studio-Display. Und auf dem ersten Blick gab es eine Verwechslungsgefahr. Bedeutet, dass sie das Studio-Display für einen Mac gehalten haben. Die Probanden, die halt nicht darüber Bescheid wussten und den iMac für ein Display. Das ist schon kurios, in Anführungsstrichen.
Ja, aber wie wir ja auch schon gesagt haben, mit dem A13, der drin ist, ja, beziehungsweise generell mit der technischen Ausstattung, die drin ist, könnte es eigentlich auch schon ein iMac sein. Okay, mit dem 13er halt jetzt nicht ganz so leistungsstark. Wie gesagt, die WLAN-Antennen fehlen ja. Aber im Prinzip steckt da schon sehr viel Technik drin. Ja, und wenn man mal guckt, der iPad mittlerweile ja auch mit M1 unterwegs, der ja auch in dem iMac drin steckt. Also viel fehlt da nicht, ja.
Ja, und nach wie vor frage ich mich, kommt da vielleicht doch noch irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben oder was noch nicht softwaretechnisch eingebaut ist, ne? Weil das Ding ist letztendlich ja auch, das Gerät bootet ja richtig hoch, also es verhält sich ja letztendlich ansatzweise wie ein Computer. Ne? Also man kann ja sogar eine Kernel-Panic hervorrufen, also das ist ja alles.
Ein iPad Pro, Pro jetzt nicht, aber ein iPad Max oder so, ja.
Ja, also, aber ich glaube, sie machen das halt absichtlich nicht, weil wenn das Ding jetzt noch irgendwelche Zusatzfunktionalitäten hat, dann ist die Verwechslungsgefahr oder zu groß mit einem iMac oder es kann zu schnell in die Richtung eines iMacs gehen und das wollen sie halt gerade nicht. Ne?
Ja, wobei, in welche Richtung es gehen kann, ja, zeigt ja unter anderem Samsung, aber da kommen wir ja später noch zu.
Da kommen wir später zu, genau.
Also was wir ja auch schon gesagt hatten, ich glaube in der letzten Sendung war das ja, was man hätte eigentlich noch reinmachen können an Funktionalität, die halt über iOS beziehungsweise den A13 dann einfach gemacht hätte werden können. Ja, ja. Wäre schön, wenn sowas nochmal nachgereicht werden würde. Aber ehrlich, so unter uns zwei, ich glaube da ja nicht dran.
Ja, ich ehrlicherweise auch nicht.
Wahrscheinlich eher nicht, ja.
Ja, aber nochmal so ein paar Eckdaten zu dem Teardown von iFixit. Also man hat halt gesehen, da sind zwei große, großdimensionierte Lüfter verbaut, die das Ganze dann dementsprechend auch runterkühlen. Die sind halt auch temperaturgesteuert, also sie laufen nicht permanent, sondern sind so angesteuert, dass wenn eine gewisse Temperatur entsteht, dass sie dann anspringen. Im Thunderbolt-Display ist ja auch ein Lüfter drin, also da sind sie sich ja treu geblieben, also das haben sie ja öfter verbaut, Lüfter in Displays. Macht ja auch Sinn bei dem, was da alles so drinne steckt. Ja, große Lautsprecher, wen wundert's, bei den Daten, sind ja, glaube ich, insgesamt 6 Lautsprecher, die da verbaut worden sind, aber sind halt wahnsinnig groß im Verhältnis jetzt zu anderen Herstellern, die interne Lautsprecher verbauen, ist das also exorbitant groß, was man da lesen konnte. Leider sind sie sehr reparaturunfreundlich verbaut, weil sie sind komplett verklebt. Ja, aber das ist der klassische Weg, wenn man was auf ganz kleinem Raum unterbringen muss, dass man es dann meistens verklebt. Die Webcam ist die gleiche, die in einem iPhone 11 drinne steckt. Also sie ist baugleich mit der Technik. Ja, das sind, glaube ich, so die großen Eckdaten, die wir halt aus dem Teardown herausnehmen können, sozusagen. Ja.
Hm. Ja, da hatte ich gerade auch noch einen Beitrag gelesen von Ming-Chi Kuo, ja, den erwähnen wir ja öfter mal. Der geht davon aus, dass Mac Studio und auch das Studio-Display ein großer Verkaufserfolg werden für Apple. Ich denke mal, das diesjährige Geschäft dürfte nicht schlecht aussehen. Also er erwartet Verkäufe in Zahlen von 500 bis 600.000 Stück von beiden kombiniert. Ob es das wirklich werden wird, gute Frage, aber auf jeden Fall, auch gerade weil wir ja auf ein Update vom Mac Mini gewartet haben mit mehr Leistung und da sehr viele schon mit den Hufen gescharrt haben und da ja auch der ein oder andere nicht Online-Anbieter, aber hier so wie Mac Mini Colo oder so zum Beispiel, ja auch die Geräte planen, in ihre Serverfarmen zu übernehmen, denke ich mal, wird da entsprechend Nachfrage auch da sein und sich die Geräte entsprechend verkaufen. Wie gesagt, jetzt so 500 bis 600.000 Stück. Okay, weltweit ist nochmal so ein Ding, aber das ist schon, denke ich mal, eine ambitionierte Stückzahl.
Ja, das ist schon.
Gerade für ein Studio, wenn man mal guckt, der fängt ja auch bei $2,000 an. Mhm. Ist schon, ja.
Ja, ich meine, allgemein ist ja die Begeisterung recht groß, ne, was man so aus der Community hört. Nach wie vor. Egal ob Display nach wie vor, oder.
Wobei es häufen sich jetzt auch mittlerweile so Beiträge wie nicht kaufen, ja, wobei da muss man auch wieder sagen, so manche Überschriften, ja, da kratze ich mich auch am Kopf. Mhm. Klar, jemand, der mit der Leistung eines Mac Minis aktuell ausreicht, der braucht kein Studio. Ja, genauso wie ich. Ich bräuchte eigentlich kein Studio. Display haben wir schon öfter drüber gesprochen, müsste für mich auch nicht unbedingt jetzt ein Original Apple Display sein, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber für sehr viele, ja, das ist genauso wie ein MacBook Pro, ja, 14er, für viele würde wahrscheinlich ein MacBook Air von der Leistung her ausreichen. Von daher muss man da seinen Bedarfsfall schon sehr genau angucken. Mhm. Klar weckt so ein Gerät, gerade wenn es neu ist und gerade wenn halt auch sowas wie ein Max oder wie ein Ultra drin steckt, nochmal andere Begehrlichkeiten, aber da sollte man schon so realistisch sein, gerade bei den Preisen, die ja auch rausgerufen werden, dass man sich da schon den einen oder anderen Gedanken macht und ob das dann auch wirklich sein muss. Ja.
Das ist ja das gleiche Beispiel, für manche würde auch ein VW Polo reichen und sie kaufen sich trotzdem eine S-Klasse, obwohl sie es gar nicht benötigen. Das ist dann immer der Anspruch oder der Lustfaktor oder der Haben-Wollen-Faktor. Also es muss nicht immer gleich vernünftig sein, wenn man sich jetzt ein Studio kauft, sondern es ist auch das, ich habe Spaß dran, ich will es haben und auch wenn ich es nicht brauche sozusagen, ist das Gleiche.
Ja, mein Gott, das ist ja nur das Thema, wenn Geld keine Rolle spielt.
So ist es. Die meisten Autokäufe, oder nicht die meisten, aber einige Autokäufe sind nicht immer rational, sondern auch sehr emotional. Ja, das ist so. Umsonst gibt es solche Fahrzeuge nicht. Aber es ist jetzt auch ein anderes, andere Baustelle. Thema. Und ich glaube, der Vergleich hinkt auch ein bisschen, aber so in etwa könnte man das vergleichen. Also ich glaube, viele kaufen sich ein Studio und brauchen das Ding gar nicht in dieser Leistungsklasse. Das ist so. Ja, gut, so viel zum Studio. Nee, es gibt noch ein neues Service-Dokument von Apple. Das gab es auch schon beim Pro Display XDR oder gibt es immer noch dieses Service-Dokument. Es gibt Reinigungshinweise, die sich im Endeffekt gleichen zu dem Pro Display XDR. Also das normale Display ohne Nanotextur-Beschichtung soll man ganz einfach maximal mit einem feuchten Tuch reinigen. Und das sollte auch nur mit Wasser dementsprechend in Berührung kommen, das Tuch, also leicht feucht. Und dann sollte man es danach mit einem Mikrofasertuch wieder trocken reiben. Und das ist die empfohlene Reinigungsmethode für das normale Display. Und bei der Nanotexturgeschichte sollte man es nur mit einem trockenen Tuch reinigen. Und am besten mit dem Tuch, was mitgeliefert wird. In Ausnahmefällen oder in Fällen einer starken Verschmutzung sollte man eine 70-prozentige Isopropanol-Alkohollösung aus der Apotheke verwenden und diese dann aber auch nur auf das Tuch auftragen und das Display abreiben und nicht direkt auf das Display sprühen oder spritzen, sondern erstmal auf das Tuch und dann auf die Oberfläche vom Display. Aber niemals mit Glasreinigern oder Haushaltsreinigern an das Display drangehen, sondern maximal eine 70-prozentige Isopropanol-Alkohollösung verwenden.
Tja. Aber hatten wir diese Hinweise nicht auch schon für das XDR und für den iMac?
Ja, habe ich ja eben gerade gesagt.
Ach so, sorry, das habe ich nicht mitgekriegt.
Ja, ja.
Ich hatte hier bei mir hier teilweise so ein bisschen Tobi aus der Tonne übertragen.
Ah, okay.
Was man in der Aufnahme hoffentlich nicht hören wird.
Weil, nee, ich nehme ja, meine Lokale auf und du genau kamst bei mir gut an bis jetzt. Ja. Ja, hatten wir beim Pro Display XDR. Gut. Mhm. So, dann gibt's noch einen kleinen Nachtrag zum Mac Studio. Das Ding ist ja wirklich ergiebig, was die Themenlage anbelangt. In der letzten Sendung haben wir gesagt, dass es nur ein NAND-Flash-Speicher ist, der keinen eigenen Controller drauf hat.
Die SSD. Mhm.
Die SSD, genau. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Mittlerweile hat man herausgefunden, dass ein kleiner Bridge-Controller auf dem SSD-Chip drauf sitzt, der dazu dient, mit dem eigenen Controller, also den eigenen hauseigenen Controller, der im SoC sitzt, zu kommunizieren. Also erhöht es nach meiner Meinung noch mehr die Problematik, jetzt Third-Party-SSDs dafür zu bekommen oder Nachbauten zu bekommen, weil dieser Controller müsste ja dann nachgebaut werden oder imitiert werden und müsste dann auf dem Nachbau die gleiche Funktion einnehmen wie dann halt bei der Original-SSD. Und ich glaube, das ist fast schon nicht möglich zum jetzigen Zeitpunkt. Und ja, also ich denke, da hat sich Apple ganz schön abgesichert, dass es da keine Möglichkeiten gibt, Third-Party-SSDs reinzubasteln. Schade eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, was schade ist, aber...
Ist nun mal so.
Ja.
Das kennen wir ja nicht anders von Apple. Aber vielleicht gibt es ja ein Aufrüstkit, das ist ja noch nicht...
Genau.
Ist ja noch nicht alle Tage Abend. Es
kann sein, dass von Apple was kommt, gerade wenn sie ja mit dem Mac Pro wahrscheinlich ja auch oder vielleicht dann die Technik auch im Mac Pro verwenden, dann könnte da definitiv was kommen. Ne?
Ja. Und dann haben wir noch über den Lüfter philosophiert, ob das Ding nun wirklich laut ist, ob das leise ist oder was auch immer. Und mittlerweile weiß man, dass der Lüfter konstant mit 1100 Umdrehungen pro Minute läuft, also relativ slow, also der läuft also konstant auch im Idle-Modus so, und wenn das Ding natürlich heiß wird und wärmer wird, dreht er natürlich auf und die Umdrehungszahlen erhöhen sich natürlich logischerweise, aber auch im Idle-Modus läuft das Ding, wie gesagt, konstant mit 1100 Umdrehungen in der Minute. Ja. Muss man mit leben.
Ja, wobei, wie gesagt, nach wie vor in den Berichten, die ich mir durchgelesen oder gesehen habe, hat sich niemand negativ über die Geräuschentwicklung geäußert.
Okay. Jo. Ja, schauen wir mal. Irgendwann werde ich auch in den Genuss kommen von einem Mac Studio. Steht ja auf meinem Einkaufszettel ganz weit oben.
Genau, auf dem Wunschzettel, genau, ganz weit oben, ja.
Ob der auch abgearbeitet wird, das steht noch auf einem anderen Blatt Papier.
Und wann, ja.
Ja, diese Lieferzeiten, die machen mich
hättest ein bisschen... Hättest du mal direkt bestellt?
Ja, du hättest auch schon vor 2 Jahren deinen M1 locker bestellen können. Hättest du jetzt schon 2 Jahre lang damit gearbeitet.
Ja, genau. Ja,
Ja.
Ja, ich habe jetzt gerade gesehen hier MacBook Pros mit M1, was Pro, waren jetzt auch im Refurb Store zu haben. Teilweise ist 180 Euro günstiger, aber trotzdem noch viel Geld und eigentlich auch nicht das, was ich haben will. Ja,
ja, du bist ja immer so wählerisch.
Ja, klar, ich bin immer so wählerisch. Ja.
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 Gut. Dann lass uns noch mal kurz über die AirTag-Konkurrenten sprechen. Die Firma Tile hat jetzt auch eine Funktion, also eine Anti-Stalking-Funktion nachgereicht. Im Prinzip ist das die Basisfunktion, die auch Apple in ihren AirTags verwendet. Übrigens, kleiner Fun-Fact am Rande. Apple sagt ja, die AirTags, die Batterie vom AirTags hält 2 Jahre. Meine AirTag-Batterie hat sich jetzt gemeldet, oder besser gesagt, der AirTag hat sich jetzt gemeldet, ich sollte mal die Batterie wechseln. Und das Ding ist noch keine 2 Jahre alt. Das nur mal so am Rande.
Vielleicht ist die Batterie ja schon annähernd 2 Jahre alt.
Naja, aber aktiviert wurde sie ja erst, nachdem das Ding rausgezogen wurde.
Ja,
die Frage
ist, wie lange lag ja schon irgendwo rum.
Ja, aber das Ding ist doch noch gar nicht.
Das sollte ja schon gefühlt 5 Jahre lang auf dem Markt sein.
Ja, ja. Naja, gut, das nur dazu. Hm. Ja, also wie gesagt, AirTags oder Teil bekommen jetzt auch eine Anti-Stalking-Funktion. Auch nicht
schlecht. Wie alt ist ein AirTag jetzt?
Kann ich dir nicht sagen, aber bestimmt keine 2 Jahre.
Boah, ich hab ihn, ansonsten frag doch bei Apple mal an.
Ja, wegen Pfennig-Artikel mache ich jetzt kein Fass auf, ne?
Ja, von nichts kommt nichts.
Ja. Komm, da ist ja das Versenden der E-Mail teurer als die Batterie.
Versendest du deine E-Mail über eine Blockchain?
Nein.
Das würde die Kosten dann alle die.
Aber meine Arbeitszeit ist teuer.
Ja, das stimmt. Ja, da habe ich zuletzt auch jemand gehört. Ja, wenn dann Stundensatz mal 5.000 oder 10.000 Dollar beträgt, was für Gedanken machst du dann, wenn du deine Wäsche selbst von der Reinigung abholst?
Ja, so ist es.
Ja.
Da muss man seine Ressourcen dementsprechend gut haushalten, die man hat, und nur für wichtige Dinge einsetzen. Das ist richtig. Aber so weit sind wir ja nicht.
Nein, um Gottes Willen.
Ich glaube, da werden wir auch nicht hinkommen.
Das wird so schnell nichts werden, ja.
Da hätten wir andere Wege einschlagen müssen.
Also man kann ja solche Preise ausrufen für seine Stunde, ja, aber
man kann
wäre bereit, meine Stunde mit solchen Zahlen zu vergüten.
Ne? Man kann vieles aufrufen, aber ob man es bekommt, das ist dann eine ganz andere Sache. Ne?
Ja.
Gut, und ob man dementsprechend gestohlen gemeldete iPhones repariert bekommt, das steht auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier, weil das macht jetzt Apple nicht mehr. Da ging ein internes Memo an die dementsprechenden Genius Bar Mitarbeiter raus und auch an die Apple Service Provider, dass gestohlene Geräte und Geräte, die als verloren gemeldet worden sind oder dementsprechend so deklariert worden sind in der Datenbank von Apple, nicht mehr repariert werden dürfen. Ich habe mich gefragt, warum ist das denn jetzt erst passiert? Das hätte doch schon lange als Standard gelten müssen.
Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt, ja.
Ich dachte, das ist obligatorisch. Sobald die Geräte dementsprechend als verloren oder gestohlen gemeldet worden sind, sind die Dinge auch nicht mehr reparierbar von Apple oder werden nicht mehr repariert, dass das jetzt erst kommt. Sehr
merkwürdig. Ja, gerade als gestohlen. Wie gesagt, verloren, okay, kannst du auch wieder finden.
Ja.
Ein anderes Thema. Aber gerade gestohlene Geräte, ja.
Ja. Also die Nachricht hat mich etwas überrascht.
Genau. Erstens mal, wenn halt die E-Mail bekannt ist, beziehungsweise ist ja bekannt in der Regel, sollte man das Gerät generell sperren. Und wie gesagt, Reparaturen oder so, wäre ich sowieso schon ausgegangen, dass man dann sagt, okay, sorry, aber das Gerät, da können wir leider keinen Service anbieten, das wurde mal als gestohlen gemeldet. Ja. Inwieweit das dir dann bekannt ist, eine ganz andere Frage, aber...
Ja. Naja, das dazu.
Das dazu, ja. Aber sowas von.
Aber sowas von. Ja, wir hatten wohl, glaube ich, in der Woche nicht so viel Zeit, uns auf die Sendung vorzubereiten. Ich muss das auch zugeben, dass ich sehr stark unter Stress stehe im Moment und dass wir so ein paar Themen quasi zusammengekratzt haben. Wir können nicht immer anderthalb Stunden.
Wir können hier gleich eine ganze Stunde über das andere Thema sprechen. Aber
welches andere Thema? Hast du irgendwie noch einen Hidden Track hier eingebaut oder so?
Guck mal, wo da hier noch so ein bisschen grün auftaucht später im Dokument.
Ah ja, grün ist schön, ist die Farbe der Hoffnung.
Genau.
Ja. Yes. Ja. Und blau ist ein Zustand, ich weiß.
Ja, blau.
Ja, ja, blau wäre ich auch gern mal wieder.
Nee, blau blüht der Enzian.
Ach Gott, Heino. Ja. Wird ja immer schlimmer. Gut.
Apropos, ich habe heute noch keinen Alkohol zu mir genommen.
Das merkt man ja gar nicht an.
So kein Alkohol.
Das merkt man ja gar nicht an. Es könnte auch andersrum gewesen sein. Hm. Aber bloß wenn man so in die Rechtschreibung unserer Sendungsdokumente reinschaut, könnte man denken, ich habe das im Vollsuff geschrieben. Ich habe ja eben gerade wieder Rechtschreibfehler gefunden. Meine Güte, du. Ja. Gut, lass uns mal kurz über das iPhone SE reden, weil das scheint ein ganz kleines Problemkind bei Apple zu sein derzeit, was zumindest die Produktionsaufträge anbelangt. Da hat Apple das Ganze angeblich um 20% für das nächste Quartal zurückgefahren. Ja, das berichtet Nikkei Asia und mittlerweile berichten das auch noch andere Quellen, dass da das Ganze ein wenig gedrosselt worden ist und die Nachfragen nach diesem Gerät sind schwächer als erwartet. Tja, wen wundert es?
Ja, wobei ich gerade oder heute auch einen Artikel gelesen hatte, wo anscheinend aus der Supply Chain der ein oder andere auch solche Gerüchte dementiert.
Ja.
Deswegen, ja, wie immer mit Vorsicht zu genießen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade aktuell, wenn man mal überlegt, in welchen Ländern sich ja gerade auch das SE aufgrund des Preises, was es hat, ganz gut verkauft. Könnte, wie gesagt, dann auch gerade mit den Regionen, wo es eigentlich gute Stückzahlen bringt, auch zusammenhängen. Aber klar, generell Rückgang der Nachfrage ist ein Rückgang. Da kann man jetzt nicht groß dran rütteln. Die Frage ist halt, auf welcher Grundlage halt die ursprünglichen Zahlen oder Bestellungen halt rausgegeben wurden. Hat man gesagt, man geht von mehr aus als vom letzten Modell, gerade jetzt in der Anfangsphase, oder aber waren es dieselben Zahlen, die man bestellt hat, wie beim Vorgängermodell, und das wird noch unterschritten. Kann man alles schlecht jetzt beurteilen von außen, aber klar, wenn das sich bestätigt oder wenn es so ist, 20% nochmal reduzieren von dem, was man ursprünglich bestellt hat, ist schon eine ordentliche Ansage. Ja. Andererseits, wenn man mal guckt, wie die meisten über das Gerät berichtet haben, war ja doch viel nicht so Positives zu lesen über das iPhone SE 3.
Ja. Ja, da gab es viele Kritiken, die jetzt nicht positiv waren, das ist richtig. Und es ist auch ein bisschen eine lieblose Modellpflege. Ne? Also wie gesagt, performance-technisch absolut okay. Da ist ein ordentlicher SoC drin, keine Frage. Aber der Rest wurde so ein bisschen lieblos weitergeführt oder weiter gepflegt. Da hätte man ein bisschen mehr Ideenreichtum erwartet.
Ja, es wird ja hauptsächlich viel gemeckert am Design, dass es halt noch das alte iPhone-Design auch gerade mit dem Home-Button ist. Wobei ich nach wie vor da ausgehe, dass ein Markt für den Home-Button nach wie vor da ist.
Es gibt generell, denke ich, noch gewisse Zielgruppen, die gerne mit dem Home-Button arbeiten, keine Frage. Ja. Das ist so.
Ja. Ja.
Und
inwieweit der natürlich noch so groß ist wie vor 2 oder 3 Jahren, ist die andere Frage, aber ich denke nach wie vor, dass da ein Markt da ist, den auch Apple entsprechend bedienen will. Ansonsten hätten sie da vielleicht auch auf ein XR-Design gesetzt oder generell halt auf den Homebutton verzichtet. Vielleicht haben sie es etwas überschätzt, ja.
Ja, das waren ja auch
aber die aktuelle Weltlage macht ihnen auch gerade ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung.
Ja, man sieht ja allgemein, dass jetzt abgesehen vom SE3, die Verkaufszahlen in vielen Bereichen stagnieren, auch im anderen Bereichen der Smartphones. Ne? Ich meine, wir haben derzeit einen Krieg in Russland, das spielt auch eine Rolle.
Ukraine,
ja, Russland, Ukraine letztendlich. Und in vielen Ländern, da dreht Omikron nochmal so richtig auf derzeit, ja. Und die Zahlen gehen nach oben. Und ich denke, da haben die meisten auch andere Sorgen im Moment, als sich um ein neues Smartphone zu kümmern. Hm? Das ist, denke ich, auch ein großer Faktor.
Hm. Ja.
Ja, so ist es. Na, wie gesagt, ob das mit dieser 20-prozentigen Drosselung der Produktion wirklich stimmt, das ist fraglich, weil die Quellen sind jetzt auch nicht so extrem seriös wie andere Publikationen, und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Da muss man halt.
Ja, also irgendwo wird schon ein Fünkchen Wahrheit drinstecken. Ob, wie gesagt, ob man sich das jetzt an der Zahl so festbeißen muss, ist eine andere Frage. Aber klar, wie gesagt, ich denke schon, dass da wahrscheinlich was dran ist, ja.
Ja, ja, klar.
Die Frage ist halt nur, warum?
Ja. Ja, liegt's an der allgemeinen Situation derzeit auf der Welt? Liegt's an der Attraktivität des Gerätes? Keine Ahnung. Ich denke, das ist eine Mischung aus vielen Komponenten,
spielt vieles zusammen, ja.
Die letztendlich dazu beiträgt. Keine Frage.
Ja.
Na gut. Aber kommen wir zum Thema, zum Aufregerthema in der Apple-Szene. Und ich habe ja auch eine komplett falsche Überschrift reingenommen, weil im Endeffekt ist das kompletter Schwachsinn, was da steht. Ich habe nämlich reingeschrieben, Samsung kopiert Design des Apple Studio Displays. Wenn man sich das mal im zeitlichen Kontext anschaut, zu der Präsentation des Gerätes, weil das Gerät kam nämlich auf der CES im Januar raus, oder da wurde das Gerät vorgestellt, und das war faktisch ja weit vor dem Studio-Display. Man könnte fairerweise sagen, es orientiert sich am Apple iMac 24 Zoll Design, was natürlich dem Studio-Display auch ähnlich sieht. Ja, aber das ist, wie sollen Sie das zeitlich kopieren? Weil zu dem Zeitpunkt war das Studio-Display noch gar nicht draußen. Das nur dazu.
Ich würde auch sagen, die haben sich da eher an dem iMac orientiert.
Genau. Ich denke, das wäre die seriösere Überschrift. Da muss ich das nochmal ändern. Aber ist mir jetzt.
Ja.
Bisschen Clickbait ist auch nicht schlecht, ne?
Zum Beispiel, ja.
Jedenfalls haben sie den Nachfolger vom M7 vorgestellt. Das ist dann logischerweise der M8. Ich denke da immer an.
Muss ich auch sagen, der M7 ging an mir total vorbei.
Er ist mir dann wieder in Erinnerung gekommen, wo ich das gelesen habe. Gut. Ich wusste, dass es einen M7 gibt, aber. Ich habe den auch verdrängt, weil Samsung ehrlicherweise nicht so auf meiner Monitorliste ganz weit oben steht. Das mögen zwar sehr gute Geräte sein, aber irgendwie habe ich da so eine Abneigung gegen Samsung-Displays. Das ist jetzt nicht technischer Natur, sondern ja emotional, sagen wir es mal so.
Okay.
Keine Ahnung warum. Ich mag auch Samsung-Fernseher nicht, also obwohl es hervorragende Geräte sind oder obwohl sie sehr viele gute Produkte im Display und auch im Fernsehbereich haben.
Also ich war mit meinem Samsung Plasma eigentlich sehr zufrieden.
Ich hatte auch mal ein Samsung Plasma, es war eines der ersten Flachbildschirme, die ich hatte.
Ja.
Habe ich dann aber schnell abserviert, weil das sind Stromfresser ohne Ende gewesen, diese Plasma-Geräte.
Ja. Damals waren die Strompreise noch ein bisschen anders.
Ja, aber auch damals haben sie Strom gezogen ohne Ende. Und was man halt mal wieder merkt, jetzt wo es den Leuten wirklich ans Geld geht, da sparen sie auf einmal alle Strom oder wollen Strom sparen. Aber vorher, wo es um die Umwelt ging und wo es generell, ja, es ist ja generell sinnvoll, Strom zu sparen und Ressourcen zu sparen, da haben sich die wenigsten darüber Gedanken gemacht. Und jetzt ist dieses Thema, ja, wenn's teuer wird, in der breiten Masse angekommen.
Ja, wenn es im Portemonnaie wehtut, ja.
Dann
das ist so genauso mit Fahren, ja. Wenn du hörst, auch aus dem Bekanntenkreis, dass man sagt, okay, man schränkt sich ein bisschen ein, macht nicht mehr so viele oder generell unnötige Fahrten, ja, dann, klar, dann merkst du, dass es halt einfach am Preis liegt, ja. Beziehungsweise am Portemonnaie, ja, dass der Spritpreis dann einfach wehtut, ja, dass man da überlegt, wo kann man halt Kilometer ein bisschen einsparen, ja.
Yep.
Deswegen finde ich auch hier so Vorschläge, die in den letzten Wochen kamen wegen der Spritpreisentwicklung mit Reduzierung der Steuer oder Tankgutschein oder sowas, finde ich eigentlich jetzt auch nicht so optimal. Sollen die Leute doch, wie gesagt, wenn man es ja steuern kann über den Preis, also einfach weniger fahren, ja, und okay.
Ja, aber manche müssen halt fahren, das ist das Problem.
Ja, da muss man halt wieder gucken, wo, wie gesagt, muss man eventuell wirklich nochmal unterstützen und aushelfen. Aber es, oder auch gerade mir, klar meckere ich über den Spritpreis, aber wie gesagt, ich kann es ja a steuern über die Kilometer, die ich fahre, beziehungsweise über die unnötigen Kilometer, die ich fahre, teilweise über die Fahrweise, und mein Gott, unter uns, ja, man, also es ist ja nicht so, dass dass es jetzt bei mir wirklich an den 30 Cent oder so irgendwo hängt, ja. Von daher bin ich ja Gott sei Dank nach wie vor in der Lage, den Spritpreis auch bezahlen zu können. Und das, ja, bin ich ja nicht nur alleine, sondern viele andere auch. Klar meckere ich, wie gesagt, über den Spritpreis, und wir hatten ja vor der Aufnahme schon kurz drüber gesprochen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwo anders einschränken muss, um meine Tankrechnung zu bezahlen. Und ich denke, so geht's nach wie vor sehr vielen. Klar sind wir am Meckern und auch zu Recht über die Situation, aber wie gesagt, ich finde trotzdem, man muss da an einer anderen Stelle ansetzen, als jetzt an der Zapfsäule direkt zum Beispiel.
Ja. Obwohl ich natürlich ganz stark festgestellt habe, dass trotzdem sich mein Verhalten, wie ich mein Fahrzeug benutze, sich drastisch verändert hat. Das muss ich zugeben.
Das ist ja auch gut so.
Man geht da doch etwas bewusster ran und man versucht dann auch mal, wenn das Wetter gut ist, kleine Besorgungen im Ort mit dem Fahrrad zu machen, was ich früher jetzt nicht unbedingt gemacht habe. Das ist
auch wirklich gut so.
Unbedingt
gemacht.
Das ist ja
nichts Schlimmes. Das ist ja gut so. Ja. Und da sieht man aber auch mal wieder dran, wir kommen noch gleich zum Samsung-Display wieder zurück, aber da sieht man auch gerade mal wieder daran, auch an dem, was du gesagt hattest, dass so Forderungen aus der Politik auch heraus, die schon mehrere Jahre alt sind und in diese Richtung ja gingen, Steuerung des Verbrauchs auch über den Spritpreis zum Beispiel, durchaus funktionieren können, auch wenn die Voraussetzung oder die Situation momentan einfach scheiße ist, ja, warum der Spritpreis in die Höhe geht. Aber dass das doch schon ein Steuerungselement ist, um den Verbrauch halt zu reduzieren.
Ja, ja, klar. Es funktioniert, also bei mir hat es zum Beispiel funktioniert im kleineren Maßstab, sage ich jetzt mal.
Ja,
aber
das summiert sich, ja.
Ich fahre jetzt keine großen Strecken, die man mit dem Fahrrad fahren könnte, jetzt unbedingt mit dem Fahrrad. Also ich könnte ja jetzt zum Beispiel auch, ja, wenn ich in den nächsten Ort müsste, das Fahrrad nehmen. Aber das ist mir dann auch wieder, also dann lasse ich dann doch schon die Kirche im Dorf, ne, in dem Fall.
Ja, aber wie gesagt, das sind so kleine Schritte, die sich ja einfach summieren. Die summieren sich ja nicht nur bei dir, sondern generell durch die ganze Bevölkerung durch.
Ja, ja, klar.
Und das macht ja schon was aus.
Ja.
Und ja.
Ja, klar. Es ist ja auch also, für die Gesundheit gut, wenn man mal aufs Fahrrad steigt. Das ganz am Rande.
Genau.
Gut, aber jetzt zum Display zurück.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen die Kurve mal wieder kriegen, auch weil wir uns vielleicht bei dem einen oder anderen gerade nicht so beliebt machen.
Ach, du.
Weil gerade das Auto und Benzinpreise sind ja...
Das ist ein ganz heikles und ein ganz heißes Eisen.
Genau. Ja, deswegen. Okay, aber zurück zum Display, genau.
Ja, also sie haben ein designtechnisch sehr schönes Display auf den Markt gebracht, das muss man sagen. Also das, was ich bisher in Bildern gesehen habe, das hat mich doch sehr positiv überrascht. Ne?
Ja, unter anderem mit einer doch relativ einfach abnehmbaren, Fuß, abnehmbaren Fuß, der ja auch unter anderem nicht nur höhenbestellbar ist, sondern auch in der Neigung.
Und
nicht nur in der Neigung, sondern auch höhenverstellbar ist.
Ja, so. Und das serienmäßig, nicht zum Aufpreis von 459 Euro.
Ja, wobei ich habe jetzt in der Artikelbeschreibung nichts von WESA gelesen. Aber das muss ja nicht unbedingt was heißen. Vielleicht habe ich es auch nur überlesen oder an der falschen Stelle gesucht. Aber
ja, aber gut, das wäre denn ein Wermutstropfen, wenn es das nicht hätte. Aber dafür gibt es natürlich auch andere Punkte, die das Ding attraktiv machen. Also da muss man dann immer so für sich raussuchen, was man wirklich braucht. Ja, und der erste Punkt ist, das Ding hat AirPlay Support. Also das, was Apple eigentlich reinbauen könnte, aber nicht reingebaut hat bisher.
Zum Beispiel, ja.
Dann gibt es, du hast noch was mit Kamera reingeschrieben, das habe ich nämlich verpennt.
Also ja, erstens mal, es läuft mit Tizen, also nicht jetzt mit Android oder mit Smart, Smart TV oder nee, wie heißt es von Android, von Google?
Doch, Android TV würde Android TV sich genau anbieten.
Es läuft mit Tizen, also mit der Samsung Version oder Betriebssystem. Und genau, hat es gibt eine Kamera dafür, die Face-Tracking und Auto-Zoom unterstützt, zumindest mal nach dem, was ich lesen konnte. Und das klingt ja schon so ein bisschen ähnlich wie Center Stage.
Ja.
Kann man machen, finde ich eigentlich ja gerade auch sehr sinnvoll. Was sie auch schön gelöst haben, ist, dass man es ist quasi ein externes Kameramodul, was dann oben über das Display rausguckt, was dann auch nochmal separat halt eingestellt werden kann, was jetzt oder unabhängig von der Display-Neigung kannst du halt nochmal die Kamera einstellen. Das ist eigentlich auch nochmal ganz nett. Designtechnisch okay, kann man sagen, es ist nochmal was extra am Display dran ist. Muss einem gefallen, ja, oder auch nicht, je nachdem, aber technisch war eigentlich ganz nett gelöst. Gerade wenn halt, wie gesagt, das Face-Tracking und das Auto-Zoom so funktioniert, dass es quasi so ein bisschen Center Stage ähnelt, ist es ganz nett, weil gerade ja auch von Apple keine Softwarelösung da ist, um unter Windows zum Beispiel ja gerade dann auch diese Center Stage Funktionalität, die ja unter macOS im Studio Display funktioniert, halt nicht auf der Windows-Seite funktioniert.
Ja, genau.
Das wäre dann auch nochmal eine schöne Funktion, ja.
Aber vielleicht sollten wir über die Größe sprechen. Das Ding ist nämlich 32 Zoll groß und schafft 4K, also eine UHD-Auflösung. Somit auch ein...
Bei 60 Hertz.
Ja, somit auch ein wenig größer als das Apple Studio Display. Wenig ist gut, genau, ganze 4K 5 Zoll.
Anstatt.
5K, naja. So. Ja gut, das sind so die Abstriche, die man machen muss. Aber da,
ja, aber mein Gott, 4K ist halt auch nun mal die Auflösung im Prinzip, gerade auch unter Windows.
Es gibt halt ganz wenige Hersteller, die 5K unterstützen. Das ist, glaube ich, Dell hat, glaube ich, ein Gerät auf dem Markt, was mir jetzt spontan einfällt. Aber da kommt man dann auch fast schon bei diesen Dell-Geräten in ähnliche Preisregionen wie zum Beispiel das Studio-Display.
Ja.
Oder es gibt ja noch das LG Ultrafine. Das kostet ja auch immer noch 1.300 oder 1.400 Euro. Also da ist man schon nah dran an dem Studio-Display. Gut, das Ding hat 400 Nits, das Studio-Display hätte 600 Nits, das ist auch wieder ein kleiner Abstrich, den man in Kauf nehmen muss. Aber dafür hat es jetzt WLAN an Bord und das ermöglicht ja zum Beispiel auch Netflix, Amazon Prime,
genau,
Video,
mit Tizen dann, genau.
Apple TV und Disney, da steht Display Plus, nein, ich meine Disney Plus, meine Disney, Güte, genau. Ich war wirklich blau, wo ich das hier alles geschrieben habe, glaube ich. Und
das sind alles so Funktionen, über die wir auch schon in Bezug auf das Studio-Display gesprochen haben.
Das sind alles Funktionen, ja, die da auch möglich können, gewesen wären.
Ja. Wäre auch schön gewesen, dass, wie gesagt, du das dann machen hättest können, ohne halt nochmal auf einen separat oder auf einen extra Rechner angewiesen zu sein. Richtig. Oder halt, du kannst es ja noch nicht mal per AirPlay hinschieben, ohne dass ein Rechner in Betrieb ist. Ja.
Ja.
Das ist halt wirklich sehr schade beim Studio-Display. Ja.
Und da hätte sich im Endeffekt auch Apple auch einen ganz neuen Kundenkreis mit erschließen können. Zum Beispiel die Leute, die in einer sehr kleinen Wohnung leben und keinen zusätzlichen Fernseher haben können, aufgrund vom Platzmangel, aber einen Monitor zum Arbeiten benötigen, zum Beispiel eine Studentenwohnung. Da hätte man dann so mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Was, denke ich, auch dieser M8 oder diesen Kundenkreis mit Samsung damit auch adressiert. Weil der Preis ist ja auch sehr interessant. Samsung sagt hier 749 Euro und das ist super.
Das ist holla, ja.
Für das, was drinsteckt.
Also für einen 4K-Monitor mit der Ausstattung,
da
kann man im Prinzip eigentlich nicht meckern. Ja.
Sie sprechen ja auch von einem Smart-Display. Ich glaube, das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, aber ist ja auch ein Smart-Display. Letztendlich.
Ja, und wir hatten ja vorhin so Design an denen beim iMac angesprochen. Du kriegst ihn ja auch in unterschiedlichen Farben.
Mhm, genau. Ja. Und ich sage mal so, hätte Apple jetzt nicht das Studio-Display vorgestellt und jetzt nur den Rechner, den Mac Studio, wäre das wahrscheinlich der Monitor gewesen, den ich mir bestellt hätte. Weil es gäbe ja von Apple keine bezahlbaren Alternativen, nur das Pro Display XDR, und das ist in meinen Augen nicht bezahlbar für Otto Normalanwender. Mhm. Dann wäre das eine Alternative gewesen für mich, dieses Display. Aber somit gibt es ja das Studio Display und jo, bin zu dieser Zwangshandlung quasi gezwungen.
Ja, was heißt hier gezwungen?
Ja, es ist ein Spleen von mir, ich gebe es zu, ja. Es ist nicht rational zu erklären. Es ist schon richtig. Gut, das dazu.
Ja.
Würde ich also gerne mal testen.
Man sollte auf jeden Fall das Gerät mal so im Auge behalten. Und wie gesagt, für den Preis mit der Ausstattung und den Funktionen, die es hat, kein schlechtes Display, definitiv.
Yep.
Ob man das mit seinem Mac betreiben will, nochmal eine andere Frage, aber...
Naja, designtechnisch würde das ja ganz gut dazu passen.
Ja, vor allem, wie gesagt, du hast ein bisschen Auswahl, was Farbe betrifft. Die ja. Grundausstattung, in der es kommt, ist nicht schlecht. Die Funktionalität, gerade mit WLAN und
AirPlay.
Wie gesagt, du kannst auch nochmal dein Prime-Video gucken, ohne dass dein Rechner an sein muss.
Ja.
Das sind alles so Sachen, die, ja. Und vor allem, ich muss auch mal gucken, Apple TV, ja, Support.
Naja.
Naja.
Ja, sehr, sehr interessant.
Naja. Bleiben wir doch gerade mal bei Display.
Mhm.
Eine Nachricht, die jetzt auch gerade die Woche nochmal rumging, ist, dass Apple mit LG zusammen arbeiten wird an Technik für faltbare Displays. Und da wurde dann gemutmaßt, dass halt die Displays für iPads und für MacBooks wahrscheinlich vorgesehen sind. Und zwar mit einem Glascover. Aktuell sind ja fast alle Displays mit Falttechnik mit einem Kunststoffcover versehen.
Mhm.
Und wie gesagt, mit Apple arbeitet mit LG an Displays halt dann auch mit dünnen oder mit sehr dünnen Glascovern für die faltbaren Displays. Ist nicht wirklich eine Überraschung. Ja, man hat ja schon gehört, dass Apple da irgendwie in ihren Laboren die Technik da untersucht. Man hat ja da gerade im Zusammenhang halt mit Samsung Displays gesprochen. LG ist ja sowieso schon ein Lieferant für Displays, von daher auch nicht jetzt so überraschend. LG hat ja auch gerade in dem Bereich schon einiges an Erfahrung gesammelt und unter anderem, oh, wie hieß das Gerät, für den sie das Display geliefert haben? Ah, war das der X1? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall haben sie ja auch schon faltbare Displays im Markt, beziehungsweise bei Herstellern, die halt Geräte anbieten, macht, denke ich mal, für Apple und auch gerade LG Sinn, weil wenn du da so einen Partner mit in der Entwicklung hast und da für seine, oder beziehungsweise du hast ja die ganzen Synergieeffekte, du kannst ja das, was du da in der Entwicklung an Wissen dir aneignest, ja dann entsprechend auch noch umsetzen. Also von daher, denke ich mal, eine ganz nette Sache. In Bezug auf diese News, die ich gelesen hatte, hatte dann auch wieder Ming-Chi Kuo was losgelassen. Und zwar, dass er, oder laut ihm, gibt es halt schon im Bereich von 9-Inch-Größe halt Testgeräte bei Apple, um halt da die Technik entsprechend und auch Anwendungsfälle zu testen. Dass er allerdings davon ausgeht, dass wir ein iPhone mit einem faltbaren Display nicht vor 2025 sehen werden und es wahrscheinlich wahrscheinlicher sein wird, dass es in einem iPad kommt, als unbedingt jetzt in einem MacBook.
Mhm.
Das ist ja auch das, was ich ja schon die ganze Zeit sage. Also ich könnte mir die Technik von einem faltbaren Display gerade in dem Formfaktor eigentlich besser für ein iPad vorstellen. Da würde es für mich mehr Sinn machen als jetzt gerade auch in einem iPhone.
Mhm.
Wobei man natürlich nicht weiß, welche Vorstellungen Apple in diesem Bereich hat. Ja, aber wie gesagt, nach wie vor bin ich der Meinung, iPad wäre eigentlich der Anwendungsfall für ein faltbares Display.
Das ergaben ja auch einige Gerüchte aus der letzten Zeit nochmal stark heraus. Und es gab ja auch Patentsicherungen, die in diese Richtung gingen, bezüglich faltbares iPad oder wie es dann auch heißen mag. Und ich denke, das könnte so das Startprodukt sein, was Apple rausbringt. Und man sieht ja auch an dieser ganzen Geschichte, sie wollen halt mit faltbarem Glas arbeiten. Und sie lassen sich halt Zeit, um wirklich auch ein in Anführungsstrichen ausgereiftes Produkt rauszubringen. Bei anderen Herstellern ist es ja oftmals stark in die Hose gegangen und selbst auch die Produkte der zweiten Generation sind ja auch noch so ein bisschen fragwürdig, sage ich mal ganz vorsichtig. Also, naja. Und das sind ja viele Gründe, warum sich Apple dafür Zeit lässt. Und wie gesagt, sie wollen wirklich ein ausgereiftes Produkt auf den Markt bringen. Davon ist dann logischerweise auch auszugehen, wenn sie dann damit rauskommen, dass es in ihren Augen wirklich auch ausgereift ist. Ja.
Ja, und genauso kann auch sein, dass Apple feststellt, dass es für sie oder für das iPhone keinen Sinn macht. Ja. Zumindest mal nicht unter dem aktuellen Smartphone oder mit ja der herkömmlichen oder mit dem herkömmlichen Smartphone-Design da einfach einen Knick reinzumachen. Ja. Dass man vielleicht ein iPhone, wie wir es heute kennen, nicht als faltbares iPhone einfach sehen werden. Ja. Wie schon erwähnt, für mich macht ein iPad da wesentlich mehr Sinn, eventuell auch ein MacBook. Wobei ich da, ja, mein Gott, von diesen Onscreen-Tastaturen bin ich da nicht so der Freund von, ja, auch nicht beim iPad. Wobei es da gerade im Bereich Mobilsein mehr Sinn macht, da nochmal auf einer Onscreen-Tastatur zu tippen, als jetzt unbedingt eine Tastatur mitzuschleppen, ja, wenn du irgendwie kompakt oder mit wenig Ausstattung unterwegs sein willst. Bei macOS sehe ich das nochmal anders, weil wir da auch vom System her oder vom Betriebssystem her ja nicht die Voraussetzungen so für Touch im Moment haben. Und ja, Apple da generell ja sagt hier, für Touch haben wir iOS bzw. iPadOS und für ein Mac haben wir macOS und keinen Touchscreen. Und da ist halt die Frage, inwieweit Apple das halt wirklich so weiter durchziehen will oder bei der Aussage einfach bleibt. Ja, angeblich, ja, es gibt ja, oder für ein Touch-MacBook oder so haben wir ja schon seit Jahren Gerüchte. Oder es wird herbeigeredet, ja, oder herbeigewünscht, aber Apple sagt oder hat es halt bis jetzt ja abgelehnt nicht, aber sagt, es kommt für macOS halt kein Touch. Da muss man abwarten, wie das ist. Wobei, was ich mir auch ganz gut vorstellen könnte, wäre gerade, wenn man halt mal dann MacBook mit einem Faltdisplay und nur Touch dann sieht, könnte ich mir eigentlich auch so ein Dual, sagen wir mal in Anführungszeichen, Boot eigentlich ganz gut vorstellen, dass du halt entweder mit macOS auf dem Gerät arbeiten kannst oder mit iOS, beziehungsweise mit iPadOS. Wäre auch nochmal so ein Wunschgerät, aber inwieweit, das denke ich mal, ist wirklich Wunschdenken eher.
Ja. Naja, gut. Es bleibt auch da sehr spannend.
Tja. Gut. Wobei, wenn wirklich ein faltbares iPad kommen sollte, ja, also spätestens dann wäre ich wahrscheinlich wieder im Markt für ein iPad.
Ja.
Weil, wie gesagt, das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Ne?
Ja, ja. Gut, was sich eventuell auch die Stadt München vorstellen kann, das ist ein Solaranhänger für ihre Busse, also für ihre öffentlichen Verkehrsmittel, speziell die Omnibusse. Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG testet gerade einen Anhänger, der jetzt nicht nur Solar auf dem Dach hat, sondern der quasi auch Personen mit befördern kann, um dementsprechend mehr Personen zu befördern. Und die Solaranlage ist dazu da, um die Bus- und Bordelektronik, also die Bordelektronik vom Anhänger und auch vom Bus zu versorgen, sprich Klimaanlage, Lautsprecher und was da alles, Beleuchtung und so weiter, also alles das, was innerhalb des Busses an Elektronik betrieben werden muss oder Elektrik betrieben werden muss, soll dann über die Solaranlage funktionieren. Theoretisch ist dort eine Dieselersparnis von bis zu 2500 Liter im Jahr möglich. Die Idee ist zwar nicht schlecht, aber jetzt frage ich mich, warum haben sie nicht gleich oder warum rüsten sie nicht konsequent alle Stadtbusse mit Solar auf dem Dach aus und bauen da jetzt erst noch einen Anhänger für? Das könnte man ja generell machen, dass alle Busse Solar Anhänger, auf dem Dach haben.
Anhänger macht, glaube ich, da Sinn, wo du sagst, du hast noch so neue Busse, die nächsten Jahre nicht ersetzt werden, da kannst du das quasi nachrüsten. Aber generell hast du recht, normalerweise müssten neue Busse mit dieser Technik von Haus aus direkt kommen. Du hast dein Dach einfach als Solarzelle.
Genau.
Und produzierst da im Prinzip schon den Strom, den du eigentlich im Bus brauchst.
Ja, und da gibt's
es macht keinen Sinn, bei einem neuen Bus im Prinzip auf einen Anhänger zu setzen.
Ein positives Beispiel, wo das zum größten Teil schon eingesetzt wird oder ich sag mal in Pilotprojekten eingesetzt wird, was ich letztendlich selbst gesehen habe. Ab und zu kommt bei uns mal der Eismann an die Tür und möchte was verkaufen und ab und zu nehme ich da auch mal was ab. Und letztens war ich in der zweiten Etage und habe aus dem Fenster geguckt und gucke, Mensch, da kommt der Eismann. Was hat denn der auf dem Dach? Der hat das komplette Dach von dem Kühlwagen mit Solarpanels voll. Und da habe ich ihn dann gefragt, was hast du denn da drauf? Im Winter reicht es komplett aus, nur mit der Solaranlage zu fahren und wir müssen nicht über die Standkühlung gehen, also nicht über die dieselbetriebene Standkühlung gehen. Und im Sommer, je nachdem, wie die Wetterlage ist, können wir bis zu 70% mit der Solaranlage die Kühlung betreiben.
Was du eben mit Fahren gemeint hast, ist die Kühlaggrade betreiben.
Ja genau, also nicht der Diesel fährt nicht damit, aber dementsprechend Kühlsystem. Können,
ja, genau.
Und das ist ja auch nicht unerheblich, was dementsprechend bei sehr hohen Temperaturen das Ding halt kühlen muss.
Rechne das dann mal auf einen Kühl-LKW um.
Die ja noch wesentlich größer sind als so ein kleiner Eismannwagen.
Da ist auch nochmal ordentlich Potenzial da, du dann entsprechend auch nochmal Dieselkraftstoff sparen kannst. Ja.
Genau. Ja. Gut, fand ich sehr positiv, aber allerdings sind das auch nur...
War mir auch nicht bekannt, also sehr interessant zu wissen. Muss ich demnächst bei uns mal hier aufpassen, wenn die hier durchs Ort fahren.
Die Dinger sind ja so hoch, dass man normalerweise auch nicht aufs Dach schauen kann. Ne? Also,
ich bin ja hier vom Straßenniveau, wenn ich jetzt aus dem Büro gucke, kann ich auf die Dinger drauf gucken.
Ja, das konnte ich ja dementsprechend auch und deswegen habe ich das durch Zufall gesehen. Aber es ist allerdings nicht flächendeckend, es sind erstmal so die neuen Fahrzeuge, die kommen... Mhm. Und sie, wenn es sich gut anlässt, wollen sie auch die älteren Fahrzeuge umrüsten. Aber die neuen kommen alle mit Solarpanels auf dem Dach. Sehr schön.
Ja, auf jeden Fall. Klar.
Ja.
Nice.
Das ergibt ja auch vollkommen Sinn, sowas.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, wie gesagt, es würde auch Sinn machen, dann die Technik, die sie jetzt hier in den Anhänger stecken, direkt von Haus aus in den Bus reinzustecken, ja.
So sehe ich das auch. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Diese Kooperation oder dieses Pilotprojekt läuft in Zusammenarbeit mit dem Münchner Startup-Unternehmen Sono Motors. Die sind ja auch dabei, serienmäßig da ein Elektrofahrzeug auf die Beine zu stellen.
Ich wollte gerade sagen, sind die nicht, okay.
Aber das hat sich auch alles etwas verzögert. Die haben auch ein bisschen Pech gehabt in einigen Bereichen. Naja. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja, gerade in dem Bereich ist es, denke ich, für Startups gerade nicht einfach, ja.
Ja, richtig. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass dieses Fahrzeug in meinen Augen jetzt nicht gerade eine designtechnische Meisterleistung ist, sagen wir es mal so.
Das auch, ja.
Mhm. Aber das ist auch immer sehr subjektiv, ganz klar. Es gibt vielleicht bestimmt auch ganz viele Kunden, die das Fahrzeug schön finden.
Das nicht, aber die sich vielleicht für ihren Einsatzzweck mit dem Design halt anfreunden können, ja.
Ja, obwohl für mich, das ist auch wieder...
Hört eins zum anderen,
ja. Ja, hört eins zum anderen. Mhm. Und egal, ob es jetzt ein Fahrzeug der ganz kleinen Kategorie ist, ob es jetzt ein Stadtflitzer ist oder ob es jetzt ein Geländewagen ist oder ein eine Limousine ist, egal in welcher Kategorie das Fahrzeug ist, es muss bei mir irgendwie Emotionen wecken. Ich muss ein Bauchgefühl haben. Und es muss mich ansprechen, das Fahrzeug. Und wenn es das nicht kann, dann ist es nichts für mich.
Ja, mir muss es auch im Prinzip gefallen. Es sollte nicht unbedingt so ein hässliches Endline sein. Wobei ich immer sage, die Fahrzeugfarbe, mein Gott, ich sitze im Auto. Ja,
naja, aber du gehst ja auch auf das Auto zu, wenn es irgendwo steht, und dann musst du ja sagen, damit kann ich mich identifizieren, das ist mein Fahrzeug. Und du strahlst ja auch irgendwie Persönlichkeit mit dem Fahrzeug aus. Ist Teil deiner Persönlichkeit, das Fahrzeug, in irgendeiner Form.
Da habe ich mit der Farbe gar kein Thema.
Und ich meine, es ist ja genauso, wenn du einen Pullover anziehst, da kaufst du dir auch eine Farbe, die dir gefällt. Oder?
Das ist nochmal was anderes.
Naja, das meiner kann man...
Meinung nach.
Das kann man, es hört zu deinem.
Nee, das Auto ist da wahrscheinlich wieder zu sehr Gebrauchsgegenstand. Und wie gesagt, ich sitze im Auto und gucke mir das Auto in der Regel nicht stundenlang an. Solange mir das, die Form muss mir im Prinzip zusagen, oder das Design muss mir zusagen, aber welche Farbe das Auto hat.
Ja, gut, da kann man sehr viel drüber philosophieren. Zum Beispiel sehe ich es immer so, wenn ich ein Fahrzeug von jemandem sehe und das ist total von innen drinne unaufgeräumt, verdreckt oder auch von außen, das ist ja auch dann schließt man automatisch Rückschlüsse auf den Mensch, der das Fahrzeug fährt. Es ist auch ein Aushängeschild. Wenn ich mein Fahrzeug wohin stelle und jemand weiß, das ist mein Fahrzeug, und der guckt da mal rein oder der sieht es von außen und das ist total verdreckt, total verkommen, das Auto. Das ist ein Aushängeschild, letztendlich. So sehe ich das.
Das mag bei einem Firmenfahrzeug noch mal ein bisschen was anderes sein.
Ja. Naja, aber auch wenn ich privat mein Auto verkommen lasse, lässt es Rückschlüsse auf den Menschen zu, in meinen Augen.
Dann ist das Auto vielleicht nur ein simpler Gebrauchsgegenstand.
Ja, gut, das ist eine Definitionsfrage. Ja, aber auch Gebrauchsgegenstände kann man in Schuss und intakt halten. Pfleglich
behandeln, ja. Ne?
Weil schließlich gebraucht man sie, um davon einen Vorteil zu haben, um von A nach B zu kommen. Und je besser man sie behandelt, je besser können sie einen auch dienen. Ne?
Ja, vor allem auch Lebensdauer, ja.
Eben. Hm. So ist es.
Ja.
Na gut, da kann man auch sehr stark drüber philosophieren, und da gibt es ganz viele Gesichtspunkte, die man da mit einbeziehen kann oder auch nicht. So ist das. Gut, dann zum Schluss noch ein kleines Do-it-yourself-Thema oder DIY-Thema. Da hat sich nämlich mittlerweile ein größerer YouTuber, weil dieses Thema wurde auch jetzt von anderen Medien aufgenommen und auch von anderen größeren YouTubern aufgenommen. Und ich glaube, er hat jetzt in den letzten paar Wochen nochmal ein paar Abonnenten dazu bekommen. Es ist so, dass sich ein YouTuber in Kombination mit einem 3D-Drucker oder als Produktionshilfe sozusagen einen portablen Mac Mini gebaut hat. Das sieht in so aus, dass er sich ein Gestell gebaut hat, wo er den Mac Mini reinschieben kann und einen Mechanismus gebaut hat, wo er auf der Oberseite quasi einen Klappmechanismus hat, wo er ein iPad Mini reinstecken kann. Und wenn er das Ganze zusammenklappt, liegt das iPad Mini im portablen Zustand quasi auf der Oberseite vom Mac Mini. Das iPad Mini wird über USB-C mit dem Mac Mini verbunden, und über die Softwarelösung Duet hat er dementsprechend dann auch das Bild vom Mini auf dem iPad Mini. Sieht letztendlich so ein bisschen hölzern aus, sage ich jetzt mal, die Lösung. Man hätte es wahrscheinlich ein bisschen eleganter machen können, aber es erfüllt den Zweck, und er braucht dann halt nur noch Strom. Ne? Das ist das größere Problem. Es ist zwar mehr oder weniger ein portabler Mac Mini, aber du hast natürlich keinen Akku und musst das Ding halt am Strom betreiben. Aber für seine Zwecke, sagt er, ist das optimal, und dort, wo er ist, hat er immer Strom, und das ist für ihn das bessere Laptop-System oder das bessere MacBook. Ja, man kann sich auch vieles schönreden. Ich sehe da doch ein paar größere Nachteile. Ist es eine interessante Lösung? Wahrscheinlich auch eine günstigere Lösung, als wenn ich mir ein MacBook kaufen würde. Aber ja.
Und dann gibt es ja hier genau den Gegentrend noch. Habe ich gesehen zuletzt, wurde es auch ein bisschen durch die Blogs getrieben, dass gerade im Gebrauchtmarkt es anscheinend den Trend gibt, MacBook Airs zu kaufen, wo das Display kaputt ist. Man entfernt das Display komplett und benutzt quasi dann den Rechner am Monitor.
Ja. Ich kenne da einen ganz, ganz großen YouTuber, der damals noch ganz, 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 ganz klein war, der das auch so gemacht hat. Aber das so hat er seine ganzen Videos produziert mit einem kaputten MacBook 13 Zoll in Kombination. Da hat er es auch abgebaut, das Display, und da hat er einen externen Monitor angeschlossen. Ja.
Ja, muss anscheinend irgendwie, keine Ahnung, die letzten Monate so ein Tipp oder Trend gewesen sein, dass man sich halt, wie gesagt, so dann gebraucht ein defektes Gerät für wenig Geld kauft und das dann quasi als PC nutzt.
Ja, warum auch nicht?
Oder als nicht Portable Mac, sondern als
Headless Mac in dem Fall. Naja, Headless nicht ganz, hat ja dann externes Display. Hm. Ja, warum nicht? Ich glaube, das kam so aus Südostasien heraus, der Trend. Also da ist, glaube ich, verstärkt aufgetreten, was ich so gelesen habe. Ahnung. Naja, gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal in die Gadget-Ecke über.
Gerne.
Wenn du nichts anderes noch hier stehen hast. Nee, ich glaube nicht.
Nee, ich hatte jetzt nichts mehr. Nein.
Lass uns doch mal wieder über ein Produkt aus dem Hause Satechi sprechen. Und zwar über eine Tastatur. Ich habe ja schon so einige Tastaturen von Satechi getestet. Längst nicht alle Tastaturen, die es gibt, weil die haben ein sehr großes Produktportfolio. Aber ich glaube, hier habe ich jetzt das Flagship erwischt, wie man es auch ausdrücken mag. Und das ist jetzt ein Produkt, was es zwar außerhalb von Deutschland schon etwas länger gibt, aber dieses Ding wurde jetzt erst lokalisiert, also sprich mit deutschem Tastaturlayout auf den Markt gebracht. Also deswegen ist es für den deutschen Markt ein recht neues Produkt. Und es nennt sich Satechi Slim X3 Bluetooth Backlight Tastatur oder Keyboard. Wenn wir jetzt bei Backlight sind, sollte man vielleicht auch über Keyboard sprechen in dem Zusammenhang. Wie der Name schon sagt, es ist hintergrundbeleuchtet. Und das Ganze macht es auch in 10 Stufen. Also das heißt, die Helligkeitsintensität kann ich dementsprechend innerhalb von 10 Stufen auswählen. Das ist schon mal eine Besonderheit. Ich glaube, das können nicht viele Tastaturen, ausgenommen natürlich von irgendwelchen Gamer-Tastaturen. Da gibt es natürlich noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Aber ich sag mal jetzt nur so die ganz stumpfen Backlight-Tastaturen. Ich glaube, da haben die wenigsten 10 Helligkeitsstufen. Also das ist schon, denke ich, eine Besonderheit. Denn hat das Ding einen USB-C-Port zum Aufladen des intern verbauten Akkus. Und wir haben die Möglichkeit, 4 Geräte gleichzeitig mit dem Gerät über Bluetooth zu verbinden und das Ganze dann über Optionstasten, also über 4 dedizierte Tasten zu switchen. Das gibt es bei Satechi ja auch schon bei anderen Tastaturen, ist letztendlich auch keine großartige Besonderheit, aber was die Tastatur so extrem auszeichnet in meinen Augen. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, die Tastatur designtechnisch mal 1:1 zu vergleichen mit dem neuesten Apple Keyboard. Also das, was jetzt gerade erst vorgestellt worden ist im Zusammenhang mit dem Mac Studio. Und sie sehen sich wirklich auf den ersten Blick, wenn man jetzt mal so ganz mit einem peripheren Blick drauf, seinen Blick drauf wirft, zum Verwechseln ähnlich. Und das ist das erste Mal, dass sie wirklich ganz, ganz nah an der Designsprache von Apple-Produkten dran sind. Das waren sie mit den Tastaturen zwar auch immer, man konnte eindeutig visuell feststellen, das ist eine Tastatur für den Mac oder das ist ein Produkt, was für den Mac designt ist, aufgrund des Materials, aufgrund des Tastenlayouts und aufgrund auch der Sondertasten. Aber hier würde ich sagen, es ist fast schon so eine 98%-97%ige Designkopie, was ich jetzt nicht negativ ausdrücken möchte, also eine designähnliche Tastatur von der Apple-Tastatur. Und das machen sie auch zu einem sehr attraktiven Preis, weil diese ganzen Funktionen, die ich eben genannt habe, bekommt man zu einem Komplettpreis von aufgerundet 90 Euro. Ich glaube 89,90 Euro gerade bei Amazon. Und das macht das Produkt so in meinen Augen so interessant. Auch der Anschlag der Tasten ist sehr ordentlich. Also ich würde sagen, vergleichbar mit einer Logitech MX Keys. Das hat schon einen ähnlichen Anschlag, obwohl bei Logitech ist der Tastenhub noch ein bisschen tiefer. Hier ist er ein bisschen knackiger, aber das mögen ja gerade auch viele Leute, wenn man einen sehr kurzen Tastenhub hat. Das muss man dann auch immer, denke ich, für sich so ein bisschen selbst testen, ob man so mit dem Tastenhub klarkommt und mit dem Anschlag klarkommt. Das ist auch immer so ein bisschen, da sind auch immer so ein bisschen persönliche Vorlieben mit verbunden. Also das ist ja auch immer ein sehr heikles Thema, über Tastaturanschläge hier zu diskutieren. Ich erinnere nur an Butterfly-Tastatur bei Apple. Das gab ja auch Diskussionen über den sehr knackigen Anschlag. Nicht nur über den Anschlag, sondern auch über andere Dinge. Aber da wurde ja auch sehr viel drüber diskutiert. Aber dennoch denke ich, ist ein sehr, sehr solides Produkt. Und gerade zu dem Preis und zu der Qualität, die man bekommt, extrem empfehlenswert. Ja. Das dazu.
Also ich benutze jetzt auch gerade ja die Original-Apple-Tastatur mit 10er Block USB am Mini und war da ja schon, oder hatte ja vorher die Bluetooth, die Mini, aber da hat mir dann der 10er Block ja immer gefehlt. Und das wäre auf jeden Fall eine schöne Alternative dazu, ja. Und vor allem preislich tut es auch nicht zu sehr weh.
Nein, nein. Auf jeden Fall, weil die Apple-Tastatur ist ja nun wirklich doppelt so teuer, mehr als das Doppelte.
Ja, und zumindest mal meine hat keine Hintergrundbeleuchtung.
Ja, das kann auch manchmal sehr praktisch sein. Und gerade durch diese 10-stufige Einstellung kann man das sehr individuell anpassen. Ja, gut, das dazu. Ja, ich glaube, wir werden heute so ziemlich durch, ne?
Ja, doch, doch.
Gut.
Also ich zumindest mal für meinen Teil.
Ja, ich habe da ja auch heute nicht so viel gefunden an Themen. Ne? Wir können ja nicht immer das Ganze so lang gestalten. Gut, Thomas, dann würde ich sagen, lass uns das Ding für heute dicht machen. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche in alter Frische wieder.
Genau, bis dahin.
Okay, ciao, ciao.
Tschüss.